Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich, das ist zu laut geht, dass ich bei dieser interdisziplinären Sitzung etwas über die Bildgebung erzählen darf, und zwar die Strategie. Das ist das, was uns die Patienten typischerweise erzählen. Sie haben eine tastbare Resistenz oder eine Läsion ist gefunden worden bei irgendeiner anderen Abklärung. Typischerweise ist die Läsion nicht schmerzhaft, und sehr viele Patienten erzählen uns, dass sie ein Trauma gehabt haben. Das ist aber sicher auch ein Wunsch, das Ganze zu erklären. Deshalb eines unserer wichtigsten Ziele muss sein, dass wir nicht missinterpretieren, also Weichteiltumoren als traumatisch und damit nicht die Diagnostik verzögern. Wenn wir uns die Häufigkeit ansehen, so sehen wir, dass bei Weitem die Überzahl der Weichteiltumoren benigne ist, also die malignen sind nur etwa ein Hundertstel der Weichteiltumoren. Die lokal aggressiven gibt es auch, aber wenn wir diese geringe Anzahl ansehen, dann versteht sich von selbst, dass wir nicht alle ins MR legen wollen, sondern wir wollen mit einer Methode beginnen, die hilft als Screening-Methode, die sicher benignen auszuschließen. Das ist die Sonographie. Immer sollte ein Röntgen auch gemacht werden, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um Verkalkungen und Ossifikationen zu erkennen, hier zum Beispiel benigne Verkalkungen bei einer vaskulären Malformation oder diese Verkalkung bei der ossifizierenden Fasziitis und auch eine Knochenbeteiligung oder Knochendestruktion, wie hier bei dem Epitheloidzellsarkom. Das Gute am Ultraschall ist, er ist schnell verfügbar, ohne Strahlenexposition, auch kostengünstig. Keine Strahlenexposition, das ist auch sehr günstig für Kinder. Er kann die Resistenz korrelieren und er kann sagen, ob wir eine zystische oder solide Läsion haben. Negativ ist, dass die Qualität der Methode ungeheuer untersucherabhängig ist und dass häufig auch im Nachhinein die Reproduzierbarkeit nicht so hoch ist wie bei anderen Schnittbildverfahren. Lageabhängig schwankt die Sensitivität, also tiefgelegene Tumoren oder Tumoren, die sich hinter knöchernen Strukturen verbergen, sind schlechter zu erheben. Das bedeutet auch, dass intraartikuläre Veränderungen oft nicht vollständig erhebbar sind. Knöcherne Veränderungen selbst können wir nur an der Oberfläche sehen. Und eine große Gefahr des Ultraschalls ist, dass man Zweit- oder Satellitenläsionen übersieht. Das Ganze ist also, die Sonographie ist eine Screening-Methode und wir verwenden sie, um sicher benigne Veränderungen zu erkennen. Das ist entweder ein normaler Ultraschallbefund, natürlich auch mit großer Vorsicht zu genießen, dann die Erkennung rein zystischer Veränderungen, wie zum Beispiel hier bei diesem Patienten, bei dem aus anderem Grund noch ein MR gemacht wurde. Er hat einen Erguss im Hüftgelenk und so eine ganglionartige Ausstülpung hier, die wir auch korrekt diagnostiziert hatten im Ultraschall. Dann benigne vaskuläre Läsionen, entzündliche Veränderungen, wie hier zum Beispiel Sternocleidomastoideus, eine sehr starke Entzündung, oder lipomatöse Veränderungen. Diese Veränderungen, wenn sie sicher erkannt werden, bedeuten, dass man hier die Diagnostik beenden kann. Man muss natürlich sehr aufpassen, wenn wieder unklare Symptome auftreten, muss man sofort die weitere Abklärung anschließen. Und, also wenn die Klinik suspekt ist, wenn nicht eindeutig benigne sonografische Kriterien da sind, dazu gehört insbesondere die tiefere Lage, also unter der oberflächlichen Muskelfaszie oder aber auch zwar oberflächlich, aber mit einem stumpfwinkligen Kontakt oder Kreuzen und Infiltration in der oberflächlichen Faszie, die Größe über 5 cm und weitere Ultraschallmerkmale wie Heterogenität, keine oder irreguläre Dopplersignale, Nekrosen, eine schmerzhafte Sonopalpation oder aber jeder unklare Befund muss weiterführend abgeklärt werden, und der Goldstandard quasi ist die Methode der Wahl hier ist die MRT mit dem sehr hohen Weichteilkontrast, multiplanarer Bildgebung wie der Ultraschall auch. Sie dient zum lokalen Staging, also zum Beispiel um die Ausdehnung zu erkennen, hier bei einer kleinen vaskulären Malformation, hier eine stärkere Beteiligung bei einer synovialen Chondromatose. Die Beteiligung oder Überschreitung von Compartments, die Erkennung eines peritumoralen Ödems oder zum Beispiel wie bei Zustand nach intraläsionalen Resektionen und Rezidiven sieht man auch eine Ausbreitung hier in die Umgebung. Dann ossäre Beteiligung kann man sehr gut erkennen. Da sind besonders wertvoll axiale fettgesättigte Sequenzen, wie zum Beispiel hier bei dieser riesigen vaskulären Malformation oder dem Synovialsarkom-Rezidiv. Das ist auch ein Beispiel für eine Gelenkbeteiligung, ebenso wie diese Osteochondromatose. Gefäßbezug lässt sich auch ausgezeichnet darstellen mit verschiedenen Sequenzen, unter anderem auch Rekonstruktionen von dynamischen Kontrastmittelsequenzen. Wir können heutzutage auch Nervenbezüge darstellen. Das macht bei uns der Gregor Kasprian, diese Studie. Und wir haben eine Pilotstudie, kann man sagen, mit noch nicht vielen Patienten, aber da war bei 16 Patienten richtig erkannt worden, ob der Nerv, der hier rekonstruiert wurde, entfernt ist, angrenzt oder in den Tumor zieht und eventuell unterbrochen ist. Weiter können wir beim MR sehen, ist das mono- oder polylokulär? Gibt es Skip-Läsionen, wie zum Beispiel typischerweise hier bei Fibromatosen oder Lymphknotenbefall, wie bei dem extraossären Chondrosarkom oder auch Wirbelkörpermetastasen bei diesem Sarkom? Ja, eines unserer Probleme und eine der wichtigsten Zielsetzungen ist natürlich, die Dignität zu erkennen. Da gab es früher in einer älteren Studie, hat man gesehen, ob man das am Signalverhalten ableiten, vom Signalverhalten ableiten kann. Also T2 hyperintens, T1 inhomogen hypointens ist immer kein so gutes Zeichen. Die Größe, ein inhomogenes Kontrastmittel-Enhancement. Und in dieser alten Studie wurde gesagt, dass die Sensitivität und Spezifität relativ hoch ist mit 81%. Heutzutage nehmen wir hauptsächlich die Größe über 5 cm, die Lage zur oberflächlichen Faszie fürs Staging. Und typischerweise ist das Wachstumsmuster und die Begrenzung nicht geeignet. Also zum Beispiel bei dieser nodulären Fasziitis haben wir dieses infiltrative Wachstum und bei dem malignen Schwannom, das sieht relativ glatt begrenzt aus. Also das ist ganz wichtig, im Gegensatz zu vielen anderen Tumoren zählt die Begrenzung nicht. Nekrose ist ein schlechtes Zeichen und natürlich auch Compartmentüberschreitung, Infiltration des Gefäßnervenbündels und ossäre Infiltration. Wie muss so eine MR aussehen? Also minimale Anforderung ist, man markiert die tastbare Resistenz, wenn sie tastbar ist, kutan mit einem Fettmarker. Man gibt auch Kontrastmittel und bevorzugt vor und nach Kontrastmittel genau die gleiche Sequenz, um das Ausmaß des Enhancements zu sehen und anschließend am besten axial eine fettgesättigte Ebene. Die T2-gewichtete Sequenz ist auch gut, um Sklerosierungen zum Beispiel zu sehen oder fibrotische Anteile. Wir müssen mindestens zwei Ebenen haben, um die Größe in drei Dimensionen bestimmen zu können. Und bei den Patienten, die kein Kontrastmittel bekommen können, Sie kennen alle die Problematik der NSF zum Beispiel, sollten wir fettgesättigte Flüssigkeit, sensitive axiale Sequenzen vor Kontrastmittel durchführen, wie zum Beispiel die PDFZ. Wir haben hier im AKH bereits eine relativ große Arbeitsgruppe, die in der Bildgebung mitarbeitet, und wir führen auch eine Studie durch mit Advanced Imaging Techniken, dynamische Kontrastmittelgabe, Diffusion, Spektroskopie, Traktographie und gegebenenfalls Biopsie. Wie funktioniert das? Wir während der Kontrastmittelgabe, die mit einem bestimmten Flow gegeben wird, messen wir das Anfärbeverhalten des Tumors. Das Anfärbeverhalten des Tumors, das ist mit unseren modernen Geräten ganz gut möglich. Wir legen eine Region of Interest hier hinein und sehen dann, wie diese Anfärbekurve verläuft zur Kontrolle, zum Beispiel Muskel. Wir schauen den First Pass an und aus den First Pass Kurven des gesamten Tumors kann man schon ein Bild erstellen und da kann man recht gut sehen, dass dieser Tumor sehr heterogen ist mit einem hohen First Pass hier. Es gibt die guten Kurven und die schlechten Kurven, also geringer Washing ist gut, steiler Slope hier am Anfang ist schlecht und mit großen Überschneidungen kann man etwas aussagen über Malignitätsgrad, Tumorödem. Man kann die Biopsieregion auswählen, Therapie kontrollieren und Rezidive auch früher erkennen. In unserer Studie, die ist noch nicht sehr groß, also eine Pilotstudie kann man sagen, haben wir relativ gut sehen können, wenn etwas sehr stark anfärbt mit einem steilen Slope, dann ist das ein Zeichen für Malignität, während sich die Intermedianen und Benignen unterschiedlich verhalten. Diffusion, wie funktioniert das? Man dephasiert und rephasiert Protonen und kann dadurch etwas über das Ausmaß der Molekularbewegung erfahren, also die Diffusionskapazität, die bei benignen Tumoren nicht so stark eingeschränkt ist wie bei malignen. Da gibt es aber große Überlappungen. Dann Spektroskopie, so hat das MR ja eigentlich begonnen. Wir sehen Cholin- und Kreatin-Peak und sehen hier auch wieder schon als Bild rekonstruiert, wo der höchste Cholin-Peak zu Kreatin ist. Gut, es gibt ein paar Tumoren oder Läsionen, bei denen können wir dann auch mit dem MR aufhören. Das ist zum Beispiel, wenn wir sicher sind, das Elastofibrom, das ist das absolut das fetthaltige Lipom, der lipomatöse Tumor ohne Septen und nicht sehr groß. Zum Beispiel auch die Ositis. Alles, was MR-tomografisch nicht sicher benign ist, muss biopsiert werden. Da hilft uns die Bildgebung in der Wahl des Biopsieareals oder wir können auch bildgesteuert biopsieren. Mit 1,5 Tesla oder 3 Tesla kann man gezielt ansteuern das Areal. Man kann auch Ultraschall gezielt gut biopsieren oder im CT. Das ist so ein Beispiel von einer Biopsielokalisationsauswahl mittels unserer funktionellen Techniken bei einem Rhabdomyosarkom. Sieht man, dass diese Region auf allen, mit allen Sequenzen eigentlich am vielversprechendsten aussieht. Wir haben das dann auch dementsprechend biopsiert und es ist auch die Diagnose korrekt gewesen. Wozu brauchen wir das alles? Grün eingerahmt ist das, was wir bildgebend hier sehen wollen. Wir wollen, abgesehen von der Lokalisation und der Infiltration der umgebenden Strukturen, die für die Operationsplanung wichtig ist, können wir das Staging durchführen, je nach Größe und Tiefe und Differenzierung. Höhergradig, typischerweise in unserer UICC-Klassifikation, wenn regionäre Lymphknotenmetastasen da sind oder Fernmetastasen Grad 4. Lymphknoten treten nicht so häufig auf normalerweise, eigentlich nur in knapp 4%, aber es gibt einige Tumoren, da ist das anders. Das ist das Rhabdomyosarkom, das Synovialsarkom, Epitheloid- und Glattzellsarkom, auch vaskuläre Sarkome, das pleomorphe undifferenzierte Sarkom. Und da muss man natürlich diese Lymphknoten auch ins Staging, auch bildgebend einbeziehen. Fernmetastasen auch. Da die Metastasierung hämatogen ist, ist am häufigsten die Lunge betroffen. Wie machen wir das? Wir führen ein CT des Thorax durch, um die Lungenmetastasen zu sehen, und eine Sonographie des Abdomens. Und es gibt weitere Empfehlungen, zum Beispiel, also histologieabhängig, myxoide, rundzellige Liposarkome und diese übrigen Sarkome, auch das Leiomyosarkom. Da wird empfohlen, dass man ein CT des Abdomens macht, weil das rundzellige und myxoide Liposarkom häufiger an der Wirbelsäule Metastasen setzt, wird eine MR der Wirbelsäule empfohlen. In bis zu 60% laut Literatur können Hirnmetastasen beim alveolären Weichteilsarkom und Angiosarkom auftreten. Da müsste man eine zerebrale Abklärung machen und schließlich bei manchen Patienten noch eine Knochenszintigraphie. Mit die schwierigste Frage ist, welche Rolle das PET-CT spielt. Also, weil die Methode relativ neu ist, potenziell, sage ich nur mal ohne Zahlen, lässt sich die Dignität bestimmen. Das hat man beim FDG-PET schon gefunden, dass der SOV, also der Standard Uptake Value, höher ist bei höher malignen Tumoren. Die Lokalisation der Biopsie kann so ähnlich wie mit den MR-funktionellen Sequenzen besser bestimmt werden. Es können Lymphknoten und Metastasen bei bestimmten Subtypen, wie vorher gesagt, gut gefunden werden. Die Prognose ist auch abhängig von der Glukoseverstoffwechselung des Tumors. Also sowohl Disease-Free Survival als auch Overall Survival sind in einer Studie, zumindest in einer kleinen Studie gefunden worden, als abhängig. Chemotherapie-Monitoring, ebenfalls die funktionelle Sequenz Restaging. Und da kommt jetzt eben als Positivum dazu, dass man die Ortsauflösung des CTs hat und also exzellent Lungenmetastasen bestimmen kann, ab einer gewissen Größe. Und Monitoring maligner Transformation bei der Neurofibromatose Typ 1. Das sind nur einige Anwendungsbeispiele, das muss noch abgeklärt werden. Auch das Ganzkörper beim ERNT, seine Rolle ist noch nicht endgültig geklärt. Das Gute ist, es hat keine Strahlenexposition, insbesondere bei Kindern. Und es wird diskutiert, das zum Beispiel beim Rhabdomyosarkom als Staging und Restaging zu nehmen. Eine vielversprechende Methode wäre natürlich das PET-MR, das beide positive Aspekte vereint. Wie schaut bei uns in der Routine eine Nachsorge aus? Lokales MR, Thorax-CT und Abdomensonographie. Und zwar je nach Grading alle 3 bis 4 Monate im ersten bis dritten Jahr, danach alle 6 Monate und über 5 Jahre jährlich. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist mein letztes Beispiel, dann bin ich fertig. Dieses Rhabdomyosarkom, das wir vorher in der Biopsie gesehen haben, da wurden schon pulmonale Metastasen entfernt. Jetzt ist ein PET-CT zum Restaging gemacht worden und es wurden leider wieder pulmonale Metastasen gefunden, dann eine große Raumforderung im Pankreaskopf, bereits mit Cholangiektasen und auch eine Lebermetastase. Gut, um das ganz kurz zu rekapitulieren, was machen wir? Zunächst Ultraschall aufgrund dieser Verteilung und Röntgen oder CT. Ist das nicht eindeutig benigne, dann die MR im Tumorzentrum mit funktionellen Sequenzen. Ist das MR auch nicht konklusiv benigne, wird eine Biopsie durchgeführt. Ist die Histologie ein Sarkom, dann muss ein Staging durchgeführt werden. Als Basis ist da Thorax-CT und Sonoabdomen. Histologieabhängig die anderen Methoden. Und in der Nachsorge wieder diese 3 Grunduntersuchungen und eventuell weiterführende Untersuchungen in den Abständen, die ich eben angegeben habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.